ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR-Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute: die Gesellschaft für maritime Technik. 1983 gegründet, vertritt der als gemeinnützig anerkannte Verein bundesweit die Interessen von Unternehmen und Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet der Meerestechnik. Den Unternehmen in der Öffentlichkeit und bei den politischen Entscheidungsträgern eine Stimme zu geben, das ist das Ziel. Geschäftsführerin und stellvertretende Vorstandsvorsitzende der GMT ist die Ozeanografin Petra Mahnke. Mit ihr will ich sprechen über ihre Arbeit und darüber, wie die maritime Technik hierzulande, wie die maritime Wirtschaft hierzulande aufgestellt sind. Das ist das Hamburger Hafenkonzert, Ausgabe 3621. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin.
NDR 90,3, das Hamburger Hafenkonzert.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Zu Gast ist heute Petra Mahnke. Sie ist Geschäftsführerin der Gesellschaft für maritime Technik. Willkommen und guten Tag.
Guten Tag, Frau von Stürmer.
Petra Mahnke, ehe wir über Ihren Werdegang reden und über die Probleme und Aufgabenstellungen im Einzelnen, was ist eigentlich die GMT, die Gesellschaft für maritime Technik?
Ja, die GMT ist ein Verband, ein Verein, der die Interessen, wie Sie schon sagten, über 40 Jahre jetzt vertritt für die meerestechnische Branche. Dabei zeichnet die GMT die Kooperation Wirtschaft-Wissenschaft aus. Und das ist so unser Schwerpunkt auch, weil wir sagen, es können nur Innovationen in der Meerestechnik und für die maritime Branche entwickelt werden, im Schulterschluss zwischen Forschung und Unternehmen, um eben Lösungen für die nachhaltige Nutzung und den Schutz der Meere zu entwickeln. Und das hat sich die GMT zur Aufgabe gemacht seit vielen Jahren. Und wir vertreten zum einen natürlich die Interessen unserer Mitglieder in der Politik und in der Gesellschaft. Aber auf der anderen Seite ist bei uns ganz wichtig, das Netzwerk zu pflegen. Das heißt, die Zusammenarbeit zwischen unseren Mitgliedern zu fördern. Und das machen wir auf vielfältige Weise, indem wir spezifische Arbeitsgruppen ins Leben gerufen haben, die sich mit Themen wie Offshore-Wind, Polartechnik, Unterwassertechnik beschäftigen, um dann in den Austausch, in den Dialog zu treten und gemeinsame Ideen für Projekte oder auch für innovative Technologien zu entwickeln. Und das machen wir mehrmals im Jahr. Und das ist eigentlich die Pflege unseres Netzwerkes.
Das ist interessant und es gibt jede Menge Gesprächsstoff für uns aus dem, was Sie gerade erklärt haben. Was mich besonders interessiert, wenn ich mich an mein Studium, an meine Uni-Zeit erinnere, Ende der 80er Jahre, dann weiß ich, dass die Unis auf die Wirtschaft gar nicht so gut zu sprechen waren. Wie geht das heute mit der Zusammenarbeit Wirtschaft-Wissenschaft? Hat sich da im Laufe der letzten Jahrzehnte was geändert?
Also ich kann das aus meiner Erfahrung sagen. Ich habe ja Ozeanografie in Hamburg studiert und war auch sehr viel in der Wissenschaft unterwegs, habe die Forschungsfahrten gemacht in die Arktis, Antarktis und habe dann gemerkt, dass es eigentlich immer so an diesem Dialog fehlt zwischen Wirtschaft und
Wirtschaft
Wissenschaft.
Wirtschaft war immer I für die Unis, für die Forschung.
Ja, mehr so dieser Elfenbeinturm, wie ich das erlebt habe. Und dann kam nachher so die Entscheidung, in welche Richtung möchte ich gehen. Da habe ich überlegt, ich hatte Angebote aus der Wissenschaft, habe ich gesagt, nein, ich möchte nicht in die Wissenschaft gehen, ich möchte irgendwo arbeiten an einer Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Und dann habe ich lange Jahre für ein Unternehmen gearbeitet von Ozeanografen, die sich selbstständig gemacht haben im Bereich der Beratung, also dem Consulting. Und da habe ich einen guten Platz gefunden. Ich konnte zum einen Projektmanagement machen in Kooperation Wirtschaft-Wissenschaft, zum anderen auch Marketing. Das heißt, ich konnte auch das Unternehmen nach außen präsentieren und zeigen, pass auf, ihr braucht die Wirtschaft, um innovative Lösungen zu entwickeln. Und wir werden die Meere immer mehr nutzen in Zukunft, weil sie sind Ressource, sie sind Rohstoff, sie sind Energielieferant. Aber da müssen wir gemeinsame Wege finden, damit die beste Technologie zum Einsatz kommt, die es gibt. Und da ist ja gerade Deutschland prädestiniert dafür, eben Technologien zu entwickeln und auch zum Einsatz zu bringen. Und da haben wir dann eben gemerkt, dass wie wichtig diese Kooperation ist. Und es hat sich viel verändert. Also Unternehmen gehen auf die Wissenschaft zu und umgekehrt. Und da hat sich sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren. Und dass die Wissenschaft auch sagt, wir brauchen die Wirtschaft. Auch um zum Beispiel die Meere zu erforschen, brauchen wir Technologien, die in Tausenden von Metern Wassertiefe zum Einsatz kommen. Und das entwickelt dann wieder die Industrie, diese Technologien für diesen Einsatz in besonderen, extremen Herausforderungen.
Am Ende geht es ja auch um Geld. Die Wissenschaft alleine kann die großen Aufgaben gar nicht finanzieren.
Richtig, das ist das eine. Es gibt natürlich viele Forschungsprojekte und zum anderen ist es ja immer so, dass man gerade im Verbund Wirtschaft, Wissenschaft auch viele Forschungsprogramme zur Verfügung hat. Es gibt vom Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zum Beispiel das Maritime Forschungsprogramm und da ist immer in der Federführung ein Unternehmen, dass sich dann Partner sucht, auch aus der Wissenschaft. Und dann werden Projekte gemeinsam initiiert. Und da geben die Unternehmen eben auch, sind bereit, auch selbst Mittel in die Hand zu nehmen, weil sie bekommen ja nur einen Teil, meistens 50-60% der Forschung gefördert. Und den Rest muss das Unternehmen selbst aufbringen. Und da sehen die eben viele auch ihre Möglichkeiten, diese Kooperation sozusagen zu leben und dann aber auch Technologien für den Weltmarkt zu entwickeln.
Petra Mahnke, Sie haben es schon angesprochen. Sie sind studierte Ozeanografin. Sind Sie eigentlich ein Kind der Küste?
Ja, ich komme aus Lübeck und ich brauche das Meer eigentlich immer auch urlaubsmäßig oder wenn ich unterwegs bin, brauche ich das Meer. Also ich war nie jemand, der in die Berge fährt, sage ich ganz ehrlich. Ich brauche die Weite und deswegen habe ich auch das Studium gewählt der Ozeanografie, weil ich habe mich damals schon sehr für den Naturschutz eingesetzt, für den Meeresschutz, gerade für den Schutz der Wale. Und das wollte ich irgendwo auch zu meiner Aufgabe machen. Und die Ozeanografie ist ja die mathematische, physikalische Meereskunde. Eine Herausforderung für jemand, der nicht unbedingt der Mathematik und der Physik so affin ist. Aber ich habe da wirklich meinen Platz gefunden und konnte mit dieser beschreibenden Ozeanografie auch den Berufsweg einschlagen und habe jetzt eigentlich in der GMT meinen Traumjob gefunden, weil ich alles zusammenführen kann, weil ich zum einen wissenschaftlichen Background habe, ich habe in der Wirtschaft gearbeitet und weiß, welchen Herausforderungen gerade kleine mittelständische Unternehmen immer sich stellen müssen. Und auf der anderen Seite konnte ich eben jetzt diesen Zusammenschluss auch noch nach außen vertreten und auch versuchen, die Faszination dieser Branche in der Politik zu verankern und auch in der Gesellschaft.
Das heißt, es hat nie einen anderen Berufswunsch gegeben, als Meeresforscherin zu werden, Ozeanografin?
Nein, eigentlich nicht. Ich wollte eher so in die Richtung Meeresbiologie gehen, bin aber nachher im Nachhinein sehr froh gewesen, dass ich den anderen Weg eingeschlagen habe, weil es mir noch mehr Berufsmöglichkeiten eröffnet hat, diese physikalisch-mathematische Ausbildung.
Sie haben es kurz angesprochen. Ich glaube, es ist auch während des Studiums Pflicht, dass man Praktika macht auf Forschungsschiffen. Sie waren unterwegs. Was waren das für Eindrücke? Das sind ja Erfahrungen, die durchaus nicht alltäglich sind.
Ja, also ich hatte das große Glück, im Rahmen des Studiums mehrere Forschungsfahrten zu machen auf der Polarstern. Ich war 6 Wochen in der Arktis, ich war 8 Wochen in der Antarktis. Und ich muss sagen, das waren für mich sehr prägende Erlebnisse, weil zum einen diese unberührte Natur, die ja jetzt immer mehr durch den Klimawandel unter Druck gerät, gerade die Antarktis, diese Weite, diese Stille und mich zieht es immer mehr in die Kälte als in die warmen Gebiete, wenn ich selbst mir eine Forschungsfahrt aussuchen könnte. Und diese, wie soll man sagen, diese Unvoreingenommenheit auch der Lebewesen, also diese keine Angst vor uns Menschen. Die Pinguine haben morgens gewartet an der Gangway auf uns, wenn wir mit unserem Forschungsequipment sind uns gefolgt, haben sich neugierig das alles angesehen. Und da habe ich gedacht, welche Faszination hat diese unberührte Natur und was müssen wir eigentlich dafür tun, um diese zu schützen? Und da gibt es so viele Beispiele jetzt, die mir immer wieder vor Augen führen, wenn man den Schwund des Meereises sieht oder die Bedrohung der Arten, ob das der Eisbär ist, der in der Arktis keine Möglichkeit mehr hat, auf festes Eis teilweise zu treten, endlos schwimmen muss. Das sind alles so Sachen, wo wir Menschen was tun müssen. Und da hilft eben auch die Meerestechnik, dass wir einen besseren Forschungsstand haben, dass wir ein Monitoring machen können und auch im Rahmen des Klimawandels eben wichtige Hinweise geben können, wo wir aktuell stehen.
Petra Mahnke, was kann Meerestechnik, was kann die Forschung tun, um tatsächlich das Meer und die Arktis, die Antarktis so zu schützen, dass das Eis bestehen bleibt? Oder ist die Forschung eigentlich nur Zuschauer und Beobachter und liefert Daten, wie Sie es beschrieben haben? Kann der Mensch und können die Techniker, können die Forscher tatsächlich noch was tun?
Also ich glaube ganz einfach, man muss sich erstmal bewusst machen, wie wenig wir übers Meer wissen. Wir kennen die Rückseite des Mondes besser als die Tiefsee oder das Meer. Und wenn man überlegt, wie wenig das nur etwa ein Fünftel vermessen ist, dass wir so viele Arten nicht kennen, dass 5% der Tiefsee wir überhaupt wissen, was da unten lebt oder so, dann ist es erstmal eine riesige Aufgabe, das Meer besser zu verstehen. Und wir müssen die Datenbasis verbessern. Und das ist so ein großes Thema, was die GMT auch vertritt. Weil wenn wir das Meer schützen und nutzen wollen, müssen wir auf eine gute Datenbasis zurückgreifen können. Das heißt, wir müssen die Erforschung vorantreiben. Das machen unsere Forschungseinrichtungen, die setzen ihre Forschungsschiffe, aber wir haben sehr viele neue Möglichkeiten und das verfolgt die GMT seit ein paar Jahren. Also es ist so, dass wir eigentlich versuchen wollen, immer mehr Menschen dafür zu begeistern, auch Messtechnik an Bord zu nehmen. Ich kann hier ein paar Beispiele nennen. Wir arbeiten eng mit Arvid Fuchs zusammen, der ja die Expedition Ocean Change jedes Jahr durchführt mit seinem über 90 Jahren alten Haikutter, die Dagmar Orn. Die ist mit Meerestechnik ausgerüstet. Da haben Unternehmen der GMT Messtechnik zur Verfügung gestellt. Er nimmt diese Messtechnik an Bord, die liefert Daten und leitet sie an Forschungsinstitute weiter. Es ist kein Forschungsschiff, aber er leistet seinen Beitrag auf seinen Expeditionen, um eben die Datenbasis zu verbessern, weil er gerade in die Gebiete fährt, wo wenig Schiffe unterwegs sind. Das Gleiche macht Boris Herrmann.
Boris Herrmann, ja.
Genau, mit dem arbeiten wir auch zusammen. Der hat auch diese Technik an Bord. Oder Arvid Fuchs, auch Sonden von einem Unternehmen aus Trappenkamp. Diese Messtechnik ist so, dass sie autonom arbeitet. Dass selbst Boris Herrmann auf seiner Rennjacht der Sea Explorer sie nicht warten muss. Also sich nicht drum kümmern muss. Sie zeichnet automatisch auf die Daten, ob das CO2, Sauerstoffgehalt, Salzgehalt, Temperatur ist. Und leitet diese auch weiter. Und die sind ja gerade im Rahmen Ocean Race oder Wonde Globe auch in der südlichen Hemisphäre unterwegs und können dort wichtige Daten liefern. Und es ist jetzt so, dass gerade diese Rennjachten beim Ocean Race viele jetzt Messtechnik an Bord haben und damit leisten sie einen Beitrag. Aber es können auch Frachter, es kann jeder Privatsegler irgendwann Messtechnik mit an Bord nehmen und so unsere Erkenntnisse über die Meere verbessern.
Die Menge der Daten macht's dann.
Die Menge der Daten macht's und wo sie gemessen werden. Und da sind noch sehr viele Lücken und die Wissenschaft ist sehr froh, wenn zusätzlich Daten eintreffen. Ja, Klimawandel ändern, verhindern. Nein, was die Wissenschaft machen kann, sie kann wichtige Hinweise geben. Was passiert aktuell? Mit welcher Geschwindigkeit passiert das? Und wo wir uns in letzter Zeit auch immer mehr engagieren, ist auch, wenn es um das Extremwetter geht. So sind wir zum Beispiel Partner des Extremwetterkongresses, der jedes Jahr durchgeführt wird vom Meteorologen Frank Böttcher. Und da geht es darum, auch den Ozean mit einzubeziehen, um da wichtige Hinweise zu geben, wie erwärmt sich der Ozean. Wir haben Hitzewellen, sind messbar und die Erwärmung der Ozeane schreitet mit einer Geschwindigkeit voran, die man eigentlich schon vorhergesagt hat in vieler Seite, aber die jetzt wirklich eine so rasante Entwicklung nimmt, dass es selbst viele erstaunt, wie mit welcher Wucht es uns trifft eigentlich.
Wenn man den Schutz der Meere und die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit anschaut, was Meer, Meeresforschung und Meeresschutz angeht, dann hat sich da in den letzten Jahrzehnten tatsächlich eine Menge getan. Es hat sich aber leider auch im letzten halben Jahrhundert gezeigt, dass wir gerade in dieser Zeit die Meere ordentlich verdreckt haben. Es gab ja ab 1950 in etwa schon Menschen, schon Forscher, die aufmerksam gemacht haben auf die Umgebung Meer, Jacques Cousteau zum Beispiel. Das waren ja die Helden, also zum Beispiel meiner Jugend. Wie war das damals?
Ich glaube ganz einfach, nur das, was man liebt, das schützt man. Und ich glaube, ob das Jacques Cousteau war oder Hans Hass, den ich mit 90 Jahren mal treffen durfte in Kiel und mit ihm wirklich mich unterhalten konnte, das sind die, die uns das in die Wohnzimmer gebracht haben. Und das war wichtig. Und auf der anderen Seite müssen wir immer sehen, dass wir Menschen das Meer nutzen müssen. Ob das die Fischerei ist, ob das Energie ist, ob das Rohstoffe sind. Darum werden wir nicht drum hinkommen. Und wenn wir die Energiewende stemmen wollen, dann werden wir den Offshore-Windausbau weiter voranbringen müssen, um die Ausbauziele zu erreichen und um CO2 aus unserer Atmosphäre immer mehr zu eliminieren. Und dafür müssen wir die Meere nutzen. Aber was, glaube ich, wichtig ist, ist da wieder dieser Schulterschluss Wirtschaft-Wissenschaft. Die Wirtschaft ist sehr daran interessiert, nachhaltige Lösungen zu entwickeln, Hochtechnologie zum Einsatz bringen. Viele Unternehmen oder ich weiß auch kein Unternehmen, was sich nicht auch verpflichtet fühlt, einen Beitrag zu leisten oder das Beste einzusetzen, was möglich ist. Aber wir dürfen uns da auch nichts vormachen. Wir sind 8 Milliarden Menschen. Wir müssen die Menschen versorgen, mit Nahrung. Und da rückt eben immer mehr dieses, wie können wir das bei immer mehr stärkerer Nutzung trotzdem einen Schutz oder eine bessere nachhaltige Lösung zu entwickeln. Und ich glaube, da müssen wir uns wirklich auch immer wieder die Karten legen. Und das können wir nur auf einer guten Datenbasis, die Wissenschaft liefert, und Unternehmen, die immer wieder bereit sind, in Forschung und Entwicklung zu investieren, um immer ein Stück besser zu werden bei den Technologien, die eingesetzt werden.
Sie haben das Thema Windenergie, nachhaltige Energiegewinnung angesprochen. Deutschland ist eine der erfolgreichsten Wirtschaftsnationen und könnte Vorreiter sein, auch was Technologie in diesem Bereich angeht. Auch wenn viele sagen, wir sind ein kleines Land, wir können nicht weltweit das Klima retten. Aber sind wir da tatsächlich ausreichend gut aufgestellt, was Offshore-Windenergieanlagen zum Beispiel angeht?
Also wir haben in Deutschland eine Industrie. Leider gab es ja einen massiven Fadenriss, dass die Unternehmen auch wirklich viele sich da nicht mehr investiert haben. Jetzt durch diese neuen Ausbauziele, die wir uns gesteckt haben, um eben auch CO2-Neutralität zu erreichen, haben wir jetzt einen riesigen Schwung auch in dieser Branche bekommen.
Ist der Schwung auch da, was bürokratische Hürden angeht, also Genehmigungsverfahren zum Beispiel?
Da soll jetzt eine Beschleunigung kommen. Wir arbeiten ja auch eng, auch immer im Austausch mit dem Bundesamt für Seeschifffahrt Hydrographie zusammen oder auch im Austausch mit den Ministerien. Worauf wir jetzt stoßen, ist zum einen, dass wir die Flächen in den Häfen nicht haben, um eben die Schwerlastfähigkeit und auch den Transport dieser Offshore-Windanlagen zu leisten. Wir haben einen massiven Fachkräftemangel, das dürfen wir nicht vergessen. Wir brauchen Techniker, wir brauchen aber nicht nur Ingenieure, wir brauchen Mechatroniker, um diesen Ausbauziele zu erreichen. Und wir brauchen natürlich eine Produktion von diesen, wir brauchen Rohstoffe. Und das ist jetzt alles, um diese Geschwindigkeit zu halten, muss da viel jetzt passieren, um eben diese Lücken zu schließen. Also Deutschland ist gut aufgestellt und wir haben das Know-how. Und es ist ja auch immer ein Exportmarkt, ne? Also wenn wir hier gute Technologien entwickeln und immer leistungsfähigere Anlagen, so ist es für die Zukunft auch. Überall auf der Welt werden Offshore-Wind-Farmen gebaut und auch Floating-Wind kommt immer mehr. Und ich glaube, das ist ein riesiges Thema. Aber wir müssen uns da auch den anderen Themen widmen. Wir müssen schneller werden. Und Meerestechnik, man denkt immer so, ja, Meerestechnik. Ich sage immer, Meerestechnik ist eine Querschnittstechnologie. Ohne Meerestechnik könnten wir keine Offshore-Windanlage. Weil jede Vorerkundung, der Bau als auch das Monitoring bis hin zum Rückbau ist alles Meerestechnik, die zum Einsatz kommt. Und das ist immer so in der Bewusstsein, also jeder, der immer so maritime Branche hört, denkt an Schiffbau, Schifffahrt, Häfen. Und Meerestechnik, ja, wo passt das eigentlich rein? Aber Meerestechnik ist überall drin. Und wir sind eigentlich die größte Branche. Es hat eine Studie vom Wirtschaftsministerium ergeben, die 2021 veröffentlicht worden ist. Wir haben einen Umsatz von 35 Milliarden Euro und bieten 180.000 Menschen Beschäftigung und sind damit der größte Zweig in der maritimen Branche.
Petra Mahnke, Sie haben die Offshore-Anlagen, die Windenergiegewinnung auf dem Meer angesprochen. Früher haben Genehmigungsverfahren mal ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert. Zwischendurch dauerte es mal 8 Jahre, also zumindest für die Anlagen an Land. Sehen Sie da Licht am Ende des Tunnels, dass es jetzt schneller geht? Es kann ja schneller gehen, das haben die LNG-Terminals gezeigt. Wie schnell die genehmigt und aus dem Boden gestampft wurden, das war ja schon vorbildlich. Es geht also, wenn man will. Will man nicht? Kann man nicht? Was passiert da?
Also ich glaube, da arbeitet die Politik mit den Behörden und der Wirtschaft sehr eng zusammen. Was wir auch brauchen, sind Flächen. Ich glaube, das ist das nächste Problem. Also wenn wir jetzt mit dem BSH sprechen oder so, es müssen neue Flächen ausgewiesen werden, um auch die Ausbauziele zu erreichen, die wir bis 2030, 2045 erreichen wollen. Und da brauchen wir die Flächen. Und
Flächen auf dem Meer, das ist ja nicht so einfach. Denn,
richtig.
Sie haben es gesagt, Meerestechnik ist alles. Spielt auch Meeresschutz eine
richtig.
Rolle, weil man kann nur dort Windkraftanlagen bauen, wo man das Meer, den Meeresboden nicht nachhaltig schädigt. Also das hängt alles irgendwie
richtig.
Zusammen.
Und auch die Schifffahrtswege. Wir haben feste Schifffahrtsrouten und da ist das BSH jetzt auch dran, neue Flächen auszuweisen. Wurde gerade in einem Vortrag nochmal vom BSH vorgestellt, wo jetzt noch zusätzliche Flächen ausgewiesen werden sollen für den Ausbau. Und ich glaube, das sind viele Themen, die jetzt auch vorangetrieben werden und auch eine Schnelligkeit und Beschleunigung bekommen werden. Und was ich glaube, wo ein großes Potenzial ist, wir gucken immer nur auf Offshore Wind, aber man muss auch an Multi-Use denken, diese Anlagen. Floating Solar zum Beispiel oder auch Multi-Use, was Ansiedlung in den Strukturen angeht. Oder Meeresenergie, zwar jetzt nicht unbedingt hier an unserer Küste, aber wir haben sehr viele Orte auf der Welt, wo starke Gezeitenströmungen sind und dort können wir mit unserer Technologie auch Hilfestellung leisten, eben auch Meeresenergieanlagen mit zum Einsatz zu bringen. Und da, glaube ich, ist noch ein großer Schwung erforderlich, dass man nicht nur auf Offshore-Wind setzt, sondern auch andere Formen der Nutzung von Energie mit einbezieht. Ne?
Wie eng ist da der Schulterschluss? Wie eng ist die Zusammenarbeit zwischen denen, die Offshore-Windanlagen im Meer bauen wollen und den Meeresschützern, die sagen, Freunde, passt auf, hier zerstört ihr Lebensraum von.
Also ich glaube, der Dialog hat sich in den letzten Jahren sehr verbessert und es ist ja auch immer so dieses, man will zum einen CO2-Neutralität haben, zum anderen muss man immer sehen, dass man das nicht für einen Preis von null bekommt. Also man muss dann immer Abwägung treffen, man muss Ausgleichsgebiete schaffen und ich glaube, der Dialog wird immer besser und es gibt ja auch diese Anhörungsverfahren und es gibt so viele Initiativen, die auch so positiv stimmen. Jetzt war gerade eine Sitzung zur Meerespolitik in Berlin, eine Auftaktveranstaltung. Es soll eine nationale Meeresstrategie geben. Da gibt es jetzt auch nächsten Monat eine Sitzung. Und da engagieren wir uns als GMT auch, um dann im Prinzip die Nutzung, Erforschung und den Schutz der Meere dort mit zu vertreten und versuchen dort eine Balance mit herzustellen. Und da sind wir dann immer als Ansprechpartner auch für die Politik mit im Boot, genauso wie bei den maritimen Konferenzen, die alle anderthalb bis zwei Jahre ausgestattet werden. Und da haben wir seit Jahren eben auch das Forum für die Meerestechnik, was wir dann mit Themen und auch mit Akteuren bespielen, um eben bestimmte Themen dort in der Politik zu verankern.
Sie haben es angesprochen, es soll eine nationale Meeresstrategie geben. Gestatten Sie mir etwas Skepsis, was Berliner Pläne angeht, denn es gibt jetzt auch eine nationale Hafenstrategie, wo wenig bei rumgekommen ist. Und auch auf den nationalen maritimen Konferenzen, die alle zwei Jahre stattfinden, hält sich der Ertrag in Grenzen. Haben Sie als Netzwerkerin, als jemand, der den Überblick hat, was maritime Technik und die maritime Branche angeht, haben Sie wirklich das Gefühl, dass die Bedeutung der maritimen Branche in Berlin, in der Bundesregierung, den Stellenwert hat, den sie braucht? Denn der nationale maritime Koordinator, der hat noch Tourismus auf der Leiste dessen, was er tun muss. Das ist übrigens neu. Es gab früher immer einen maritimen Koordinator, der nur Maritimes machte. Jetzt macht er, Herr Janacek, noch Tourismus mit. Also ist da wirklich die Bedeutung erkannt, die die maritime Branche braucht?
Nein, also das ist bedauerlich. Ich finde immer, die maritime Branche wird von der Politik, aber auch von der Bevölkerung gar nicht richtig wahrgenommen. Ich sage mir immer, ich würde mir eigentlich wünschen, dass von jetzt auf gleich mal die maritime Branche komplett ihre Tätigkeit einstellt. Wir hätten keine Warentransport, wir hätten keine Energie vom Meer, wir hätten keinen Tourismus, wir hätten Nichts, keine Fischerei, gar nichts. Und diese Bedeutung, ich finde, die muss viel mehr verankert werden. Und da arbeiten wir seit Jahren dran. Ich glaube, die Branche muss aber selbst auch viel mehr zusammenrücken. Ich glaube, dieses so eine Einheit zu bilden, mehr Zusammenarbeit. Also wir als GMT pflegen eigentlich mit vielen Verbänden eine enge Zusammenarbeit. Wir machen Veranstaltungen gemeinsam. Wir versuchen, Schulterschluss herzukriegen. Da müssen wir auch besser werden, glaube ich. Aber auch die Politik muss die Wahrnehmung viel stärker erhöhen. Und Sie hatten das gesagt, auch schon Frau Müller hatte ja auch schon den Tourismus. Eigentlich hat die maritime Branche genug an Tätigkeit, so zu Tätigkeitsfeld, dass es alleine reichen würde. Warum das nachher umgestellt worden ist, weiß ich nicht. Also ich denke, die maritime Branche würde den genug ausfüllen.
Die norddeutschen Ministerpräsidenten, egal welcher Partei sie sind, das ist ja durchaus unterschiedlich, sind die da sehr norddeutsch zurückhaltend, zu zurückhaltend, um zu sagen, hey Leute, wir sind wichtig in diesem Land?
Also ich sehe das an vielen Themen, wo ich immer denke, hallo, auch Bayern muss genauso seinen Beitrag leisten. Nur weil wir jetzt im Norden an der Küste wohnen, hat das ja nichts zu bedeuten, dass die anderen Bundesländer nicht in der Verantwortung sind. Ein Beispiel mal, Munition im Meer, was uns als GMT ja auch schon seit Jahren umtreibt. Da gibt es jetzt Ansätze, also es gibt ja auch ein Sofortprogramm der Bundesregierung mit 100 Millionen Euro, wo eben erste Beräumungen durchgeführt werden sollen, wo es auch eine Plattform entwickelt werden soll, die auf See eine Vernichtung der Munition ermöglichen soll. Und da sage ich ganz einfach, da ist es nicht nur für die Küstenländer wichtig, dort sich zu engagieren und vielleicht auch Mittel zur Verfügung zu stellen, sondern ich sehe genau die süddeutschen Bundesländer genauso in der Verantwortung, weil es ist ein, wenn wir gut großflächig räumen, können wir auch den Offshore-Windausbau schneller vorantreiben, weil man muss ja die Gebiete, wo man baut, ergründen. Und oft findet man da schon Munition. Und wenn ich jetzt großflächig eine Räumung veranlasse, ich finde auch, das ist eine Generationenaufgabe und die müssen wir endlich angehen, weil die Munition auf dem Meer verrottet, sie setzt Schadstoffe frei. Wir wissen nicht, welche wir überhaupt noch heben können, weil eben sie schon teilweise die Außenhaut schon sehr zersetzt ist. Und da ist ganz Deutschland gefordert und wir müssen natürlich auch in den gesamten Ostseeanrainern eine Lösung finden, dass wir sowohl in Ostsee als auch Nordsee endlich dieses Thema mal angehen. Mhm. Und ich glaube, da müssen die süddeutschen Bundesländer auch der maritimen Branche mal mehr Stellenwert einräumen. Und es gibt wirklich, die Minister sind sehr engagiert. Es gibt neue Konzepte des Austausches und aber eben mehr die Themen wirklich bei den 5 Küstenländern verankert. Und da ist Nachholbedarf.
Vielleicht muss man noch ein Wort erklären zum Thema Munition im Meer. Fast 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg liegen noch ganz viele, viele
1,6 Bomben, Millionen Tonnen.
Unvorstellbar viel in Nord- und Ostsee und schlicht und ergreifend müssen die weg. Ich bin immer wieder erstaunt bei der Menge, bei der Zahl, die Sie gerade genannt haben, dass da so wenig passiert, dass da nichts hochgeht mitten auf Schifffahrtsrouten.
Es geht ja schon mal was hoch, auch dass Fischer wirklich in den Netzen was haben. Und die Wissenschaft hat schon viele Gebiete auch identifiziert, was liegt da und wie viel. Aber wir müssen jetzt wirklich an die Räumung kommen, wir müssen jetzt Konzepte entwickeln. Auch das ist wieder eins für den internationalen Markt, weil wir sind ja nicht die Einzigen, die mit Munition im Meer zu kämpfen haben. Und wenn wir ein gutes Konzept, was auch nachher später die Räumung mit Plattform und eine Hochskalierung angeht, dann können wir auch diese wieder im Weltmarkt platzieren.
Gehe ich recht in der Annahme, dass die Räumung in Nord- und Ostsee kein technisches, sondern ein finanzielles Problem ist?
Richtig. Also wir brauchen die Technologien, viele sind schon vorhanden, wir müssen noch Anpassungen machen, wir müssen bestimmt auch noch nachjustieren und wir müssen gucken, wie muss eine Plattform dimensioniert werden und so natürlich. Aber viele technische Lösungen gibt es. Es geht darum, Gelder dafür bereitzustellen. Und was nützt uns das jetzt? 100 Millionen Euro? Die Industrie investiert jetzt hier auch in Technik und Entwicklung, die muss auch eine Verlässlichkeit haben, dass es danach weitergeht, dass die Technik eingesetzt werden kann. Und da ist immer gefordert, auch wirklich nicht ein Fadenriss, sondern eine Fortführung dieser Initiativen auch zu gewährleisten von Seiten der Politik.
Und das kann man nicht den Firmen alleine überlassen, da ist der Staat tatsächlich auch in der finanziellen Verantwortung.
Richtig, die Unternehmen können die Technik bereitstellen, aber wenn sie räumen, müssen sie ihren Aufwand finanziert bekommen. Und dafür ist die Politik gefordert, eben einen Fonds aufzusetzen, in welcher Form auch immer, um kontinuierlich diese großflächige Räumung in den nächsten Jahren fortzusetzen. Das ist ein Generationenproblem bei diesen Mengen. Wir werden das nicht in 3, 4, 5 Jahren lösen können. Aber wir müssen es anpacken.
Petra Mahnke ist die Geschäftsführerin der Gesellschaft für maritime Technik und wir sprechen hier im Hamburger Hafenkonzert über Meeresforschung, über Meeresschutz. Und wenn wir über Meeresschutz sprechen, müssen wir auch über die UNO Ocean Dekade sprechen, die seit 2021 läuft, also 10 Jahre ausgerufen von der UNO zum verstärkten Meeresschutz. Inwieweit ist die GMT da eingebunden?
Also die GMT ist Netzwerkpartner des Deutschen Ozeandekadenkomitees und von Beginn an, weil wir gesagt haben, wir dürfen nicht immer nur auf Meeresschutz setzen, sondern die Ozeandekade ist auch für eine nachhaltige Entwicklung der Meere, steht sie, ne? Die Dekade der Meeresforschung für nachhaltige Entwicklung. Und da wird auch wieder der Schulterschluss mit der Industrie gesucht. Und das Deutsche Ozeandekadenkomitee hat sich jetzt gerade neu zusammengesetzt. Und auch ein Vorstandskollege von mir ist der Sprecher, das ist Dr. Steffen Knoth. Und die setzen jetzt gerade die Initiativen um bestimmte Sachen fortzusetzen, die sie begonnen haben, aber auch neue. Und wichtig ist es, dass da ist leider die Politik auch nicht richtig involviert oder hat sich nicht richtig dazu, dass das wahrgenommen und auch das Potenzial dieser, da würde ich mir viel mehr Einsatz der Politik wünschen, um das zu unterstützen, auch das Deutsche Dekadenkomitee. Und was jetzt ganz neu ist, es gibt jetzt auch Botschafter des Deutschen Dekadenkomitees und da haben wir eben Akteure wie Boris Herrmann oder Arvid Fuchs, den Extremschwimmer André Wirsig, aber auch Björn Both, der Sänger von Santiano, der auch sich für das Meer einsetzt und mit seinen Konzerten und eine Öffentlichkeit erreicht, die man sonst nicht erreichen würde, und zwar auch in einem großen Umfang. Und die sind jetzt neu seit Januar, gibt es auch die Botschafter. Und so erhofft sich auch das Deutsche Dekadenkomitee, eben mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Und wir unterstützen das von Beginn an. Wir haben gesagt, das ist eine wichtige Initiative. Wir unterstützen das mit Veranstaltungen. Wir haben zum Beispiel auf der SMM gestalten wir jedes Mal den Offshore-Dialog. Den haben wir letztes Jahr auch unter das Logo gestellt. Das werden wir dieses Jahr auch wieder machen. Und so immer wieder auch viele Unternehmen aus der GMT engagieren sich in der Ozeandekade als Netzwerkpartner. Und die GMT schafft es eben, diese Kooperation Wirtschaft-Wissenschaft eben auch dadurch für dieses Thema präsent zu machen. Auch bei ihren Mitgliedern, aber auch in der Wirtschaft insgesamt.
Es braucht Vorbilder, die diese Aktion unterstützen. Björn Both, Boris Herrmann, Arvid Fuchs, das ist gut so. Was könnte denn, was sollte Ihrer Meinung nach die Bundesregierung tun, um da noch ein bisschen Gas zu geben?
Also ich denke, dass sie sollte finanzielle Mittel auch bereitstellen, damit die Arbeit hier in Deutschland besser unterstützt werden kann, Initiativen mit verankern, politisch sichtbar zu sein auch bei diesen Initiativen, dass man auch Politiker sagt, Mensch, es gibt jetzt diese Chance, andere Länder leben das viel verstärkter und nutzen auch diese Potenziale und machen das sehr sichtbar in ihren Ländern. Und da würde ich mir schon mehr von Unterstützung aus unserer nationalen Politik wünschen für die Ziele der Ozeandekade.
Wichtig ist ja, dass so eine Aktion auch in den Schulen bei den jungen Leuten ankommt. Die Frau von Boris Herrmann ist da sehr aktiv. Die beiden gehen in die Schulen und machen da aktiv Unterricht. Muss man da noch vielleicht mehr Gas geben, dass die Kinder schon ganz früh eingebunden werden und das Bewusstsein entsteht für Meeresschutz?
Also das macht auch das Dekanenkomitee, Blaue Schulen und auch macht viele Aktionen auch in Schulen. Und wir versuchen auch jetzt, wir werden dieses Jahr zum zweiten Mal den Tag der Meerestechnik machen. Wir haben damit angefangen letztes Jahr zum einen, um Nachwuchs zu gewinnen, aber auch um Schüler zu begeistern, was Meerestechnik leisten kann, was ein Unterwasserfahrzeug, in welchen Tiefen es zum Einsatz kommen kann. Und wir hatten großen Zulauf und wir haben gesagt, wir hatten über 200 Teilnehmende. Dieses Jahr werden wir das weitermachen, um für das Thema zu begeistern, weil Meerestechnik eben auch Einsatz von Technologien zum Schutz und eben auch zur nachhaltigen Nutzung der Meere ist. Also wenn ich spreche mit jungen Menschen oder auch mit meinem Sohn, ist es gar nicht das Ziel, immer viel Geld zu verdienen, sondern es muss einen Wert haben, die Arbeit. Dieses Unternehmen muss nachhaltig sich aufstellen. Man muss was der Gesellschaft wiedergeben. Und ich glaube, das Bild der jungen Menschen hat sich extrem geändert. Und da müssen auch Unternehmen Antworten finden, um eben auch attraktive Arbeitgeber zu sein.
Sie haben gerade gesagt, das Bild der jungen Menschen, was Jobs angeht, hat sich geändert. Es muss irgendwas nachhaltig sein, es muss was bleiben, es muss sinnvoll sein. Da fällt mir der viele Müll im Meer ein. Eine Riesengefahr, vor allen Dingen für die Tiere in den Ozeanen. Und wenn man nach Asien guckt und die riesen Müllinseln sieht, die sich da auf dem Meer zusammengesammelt haben, oder Schildkröten, die verenden, weil sie Plastik gefressen haben, da wird es einem ganz und gar anders. Viele Startups sind jetzt schon dabei, kleine Einheiten zu entwickeln, die diese Müllberge zum Beispiel einsaugen. Aber muss man da nicht im Großen rangehen? Wie wird man dem Herr? Wie kann man das Problem Müll lösen?
Also ich glaube, in den großen Plastikmüllwirbeln und so, das ist wirklich ein schier unlösbares Problem. Wo wir dran setzen müssen, ist die Einträge der Flüsse, dass wir dort schon rechtzeitig eben das Müll abfangen, dass wir die Einträge verhindern. Da müssen wir ansetzen, an den Küsten, damit das gar nicht erst ins Meer gelangt. Weil das, was im Meer ist, runterzusammeln, das ist eine Sisyphusarbeit, sage ich mal so. Das sind schier unlösbare Mengen. Und ich glaube, wichtig ist es auch, ein gutes Monitoring zu machen. Und da gibt es viele Verfahren. Kooperation, Luft- und Raumfahrt mit Meerestechnik, Konzepte über, unter, auf dem Wasser. Wir haben super gute Unternehmen, die gerade, wenn es um diese riesigen Datenmengen geht, diese zu verarbeiten und der Wissenschaft, aber auch der Bevölkerung bereitzustellen, zu visualisieren, was passiert da eigentlich im Meer. Und da gibt es immer bessere Konzepte. Und die Vermüllung der Meere, das ist über so viele Jahrzehnte passiert. Und jetzt müssen wir es stoppen. Wir müssen einfach Konzepte entwickeln. Und da gibt es eben auch schon in Flüssen Müllsammelschiffe, die dort schon zum Einsatz kommen. Und wir müssen einfach aufhören, das Meer mit unseren Küstenregionen zu belasten.
Ich wollte gerade sagen, das sind ja die Symptome, die wir bekämpfen. Müssen wir nicht die Ursachen bekämpfen?
Wir müssen die Ursachen bekämpfen.
Solange wir hier im Westen noch Müll nach Asien transportieren, sind wir Teil des Problems.
Ja, und es ist ja auch immer wieder, dass man überlegt, recyceln, was können wir machen, wie können wir die Rohstoffe nicht besser verwenden. Es gibt viele Ansätze jetzt, auch bestimmte Sachen zu verbieten. Ich sage mir immer, das sind doch erste Schritte, aber es müssen viel mehr folgen, also um wirklich auch das Meer zu entlasten, weil ich frage mich immer, wie viel soll das eigentlich noch ertragen, wenn man überlegt, wir nutzen es und wir vermüllen es, aber wir müssen es eben auch im Prinzip jetzt versuchen, wieder ein bisschen zu gesunden. Und das ist eine riesige Aufgabe. Und wir haben den Klimawandel. Und wenn ich mir angucke, was das alles auch fürs Meer bedeutet, diese Erwärmung für die Lebewesen, die Arten, die sich verschieben. Wir haben Einwanderung von Arten, die es nicht gegeben hat. Und das ist alles, das wird uns alles noch immer mehr beeinflussen in unserem Leben. Und wir sehen das ja, wenn wir dann die Nachrichten hören, das war wieder der wärmste März seit Wetteraufzeichnung. Und dann höre ich von Arvid Fuchs aus Island, Jahrhundertsturm. Ja, der kam aber dann nochmal, der Jahrhundertsturm, der eigentlich nur einmal im Jahrhundert kommen soll. Und den gab es dann zweimal in der kürzester Zeit. Und wir müssen, glaube ich, jetzt auch, wir merken das ja in unserem eigenen Umfeld, was sich eigentlich alles verändert. Ne?
Petra Mahnke, ein anderes Problem, vor dem wir alle stehen, was uns aber wahrscheinlich noch gar nicht so bewusst ist, ist die Sicherheit von zivilen maritimen Anlagen. Da wird jetzt in einzelnen Kreisen, also ich weiß, dass die Marine darüber nachdenkt, dass man auch seitens der Behörden, der Landesregierung darüber nachdenkt. Ein Thema, das man lange vernachlässigt hat. Wie sicher sind unsere Häfen? Beziehungsweise was passiert, wenn ein Schiff, aus welchen Gründen auch immer, hier sich quer auf die Elbe legt? Ever Given im Suezkanal, wir haben es gelesen, wir haben es gemerkt. Wochenlang war der weltweite Handel außer Tritt, weil der Suezkanal geschlossen war. Könnte das hier auch passieren?
Also das Thema maritime Sicherheit ist in der GMT schon seit vielen Jahren verankert. Und wir haben dazu eine eigene Arbeitsgruppe. Und die weiten wir auch aus, wirklich auf nicht nur auf unsere Mitglieder, sondern auch als Experten. Und mittlerweile haben wir über 100, die an dieser Arbeitsgruppe sich immer aktiv beteiligen. Wo wir jetzt ganz stark einen Fokus gesetzt haben, war gar nicht so der Bereich der Häfen. Natürlich arbeiten wir da auch mit anderen Verbänden zusammen, wenn es um den Schutz von Hafenstrukturen geht oder auch die Sicherheit von Seewegen. Aber wir haben uns jetzt mal so ein bisschen mehr fokussiert auf den Schutz kritischer Infrastruktur. Wir haben das ja gesehen bei den Anschlägen auf die Pipelines. Und wir haben sehr viel kritische Infrastruktur auf dem Meer und wir errichten immer mehr wie Offshore-Wind. Und da versuchen wir jetzt durch technologische Lösungen, das machen wir zum einen in unserer Arbeitsgruppe, aber es gibt schon ganz lange eine Initiative, die sich mit dem Thema beschäftigt, die nennen wir Marissa. Und da gibt es jetzt im Juni auch wieder ein Symposium, internationales, wo die GMT auch Partner ist und sich beteiligt aktiv. Und da werden diese Themen alle auf die Agenda kommen. Aber wir arbeiten dann auch wirklich mit der Bundespolizei auf See, mit der NATO zusammen, um dann zu gucken, wie ist eigentlich die Zuständigkeit? Wer ist wo zuständig und wann darf wer eingreifen? Das sind ja alles so, was Sie eben auch sagten, ne? Wo wir jetzt einfach Lösungen entwickeln müssen, um uns vor Angriffen zu schützen, der kritischen Infrastruktur. Und da versuchen wir da auch die Bevölkerung so ein bisschen mitzunehmen. Wir produzieren ja seit 2022 einen Podcast mit Bärbel Fehning zusammen, Faszination Meerestechnik. Und da widmen sich einige Folgen auch dem Thema maritime Sicherheit oder vielen anderen Themen, Unterwasserrobotik und so. Und da versuchen wir wirklich die Menschen mitzunehmen. Und ich war erst so Podcast und was kann man damit erreichen? Aber wir haben jetzt mittlerweile Hörer in 80 Ländern. Wir sind jetzt auf Platz 16 der deutschen Technik-Podcast der besten. Und wir erreichen sehr, sehr viele. Und wir haben auch Zuhörer aus der Politik, die sagen, wir hören uns das an, um eben auch bestimmte Sachen sozusagen auch mehr darüber zu erfahren. Und das ist, finde ich, ein schöner Erfolg. Und das jeden Monat sind wir dann wieder dran, was Neues, Spannendes zu erzählen.
Die Herrschaften muss man manchmal zum Jagen tragen. Stichwort sicherheitsrelevante Infrastruktur. In gewisser Weise gehören ja die Frachtschiffe dazu. Alle GPS gesteuert. Wie anfällig ist diese Technik da an Bord?
Ja, wir haben ja bei Maersk schon Cyberangriffe gehabt. Und natürlich ist das anfällig. Und die Unternehmen müssen immer mehr an Lösungen arbeiten, um ihre Anlagen sicherer zu machen. Und da versuchen wir eben auch mit Meerestechnik Lösungen zu entwickeln. Also von der Navigation bis hin zur Sensorikausstattung und so. Das ist ein riesiges Feld, wo wir uns auch bewegen. Und deswegen sage ich ja auch immer, die Meerestechnik ist eigentlich überall drin, auch wenn es vielleicht nicht sichtbar ist. Und das versuchen wir eben durch diese unterschiedlichen Anwendungsfelder den Menschen eigentlich immer ein Stück näher zu bringen.
Wir haben über viele, viele Bereiche gesprochen. Ihr Job ist sehr, sehr vielfältig, Netzwerken mit vielen, vielen Playern, mit vielen, vielen Themen. Wenn Sie selbst sehr viel Geld zur Verfügung hätten, was würden Sie gerne erfinden oder installieren, wenn Sie könnten, in Ihrem Bereich Meerestechnik?
Also ich glaube, ich würde gerne Geld investieren, um den Erkenntnisgewinn noch zu erhöhen, weil ich glaube, uns fehlt noch viel. Also ich würde ein gutes Monitoring würde ich gerne noch mehr unterstützen und dann eben auch wirklich in Technologien, die energieeffizient sind und mit möglichst geringem Aufwand den größten Nutzen bringen oder die größte Effizienz. Aber es ist so schwierig, wo würde ich so viel Geld, man müsste überall Geld reinstecken, um wirklich einen großen Sprung nach vorne zu machen. Da reicht das eine nicht, das zieht wieder in anderen Investitionen nach sich. Ich glaube, ich würde überall da reinstecken, wo jetzt aktuell Lücken sind, die gefüllt werden müssten.
Gibt es ein oder mehrere Menschen auf dieser Welt, die Sie gerne kennenlernen würden und überzeugen würden, mehr für Meeresschutz, Meeresforschung, Meerestechnik zu tun?
Also ich hätte gerne mal ein Gespräch mit Jacques Cousteau geführt. Das habe ich mir immer so mal vorgenommen. Ich finde faszinierende Menschen, die viel machen. Also wenn man jetzt Fürst Albert von Monaco sieht, der sich wirklich sehr stark für den Meeresschutz einsetzt, aber auch viele andere Staatsoberhäupter oder so. Ich habe schon so viele Menschen getroffen und es sind nicht immer die, die so ein großes Bild haben oder so eine Bekanntheit. Es sind so die vielen, vielen Menschen, die sich so im Verborgenen dafür einsetzen und die haben genauso eine Wertschätzung verdient wie eben die, die in der Öffentlichkeit stehen, weil ohne die würde das auch nicht funktionieren.
Ich hätte gerne Thor Heyerdahl kennengelernt.
Ja, auch nicht schlecht, also muss ich gestehen.
Die Ozeanografin Petra Mahnke, wenn Sie jetzt den Nachwuchs beobachten, ich könnte mir vorstellen, da wächst eine Generation heran, die das Thema Meeresforschung, Meeresschutz noch mehr interessiert als die Generation vorher. Gibt es genug Nachwuchs? Gibt es genug Leute, die Meeresbiologie, Ozeanografie studieren?
Ich glaube schon. Was wir aber brauchen, ist die Attraktivität auch der zum Beispiel meerestechnischen Ausbildung, der Ingenieure, weil diese Entwicklung von Lösungen, da müssen wir noch mehr Nachwuchs generieren. Ich glaube, Wissenschaftler haben wir an den Universitäten, die, ob es Meeresbiologen sind, Geografen oder auch Ozeanografen, aber gerade so Lehrstuhl Meerestechnik und die müssen wirklich einen Aufwuchs erfahren und auch immer mehr ins Bewusstsein der jungen Menschen kommen, weil mit diesen Lösungen kann ich so viel leisten, auch zum Schutz der Meere und für eine nachhaltige Nutzung, dass das also den Menschen auch viel mehr noch ins Bewusstsein gebracht werden muss.
Das Jahr 2024 ist wieder ein interessantes Messejahr in Hamburg. Es ist wieder Schiffmaschine Meerestechnik. Und da ist natürlich die Gesellschaft für maritime Technik wieder vertreten. Das Ganze wird sein im September.
Ja, es findet statt vom 3. bis 6. September. Wir sind Kooperationspartner eines Gemeinschaftsstandes für maritime Technologien. German Maritime Technology ist immer das Oberbegriff. Da sind wir präsent. Dann haben wir unsere kanadischen Partner in direkter Nachbarschaft. Wir arbeiten sehr eng mit Kanada zusammen. Die kommen wieder und dann machen wir gemeinsame Events. Legendär ist unsere Blaue Stunde, die wir zusammen mit dem Maritimen Cluster Norddeutschland ausstatten, immer am Donnerstag. Und wir gestalten natürlich den Offshore-Dialog, der sich wieder mit dem Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Nutzung der Meere beschäftigen wird. Und so sind wir fest verankert. Und September ist für uns ein sportlicher Monat, weil dann kommt auch der Extremwetterkongress Ende September, wo wir dann auch wieder Partner der Session Ocean Change sein werden und wo es dann wirklich auch um Hochwasser, um Küstenschutz und die Auswirkungen des Klimawandels gehen wird.
Dafür und für alles, was Sie noch vorhaben, alles Gute, viel Erfolg. Das war Petra Mahnke, die Geschäftsführerin der Gesellschaft für maritime Technik.
Vielen Dank.
Miteinander reden, das hilft in jedem Fall und bringt neue Ideen und Erkenntnisse. Das sagt Petra Mahnke, die Geschäftsführerin der Gesellschaft für maritime Technik. Und das war unser Thema heute hier im Hamburger Hafenkonzert. In der kommenden Woche geht es bei uns um zwei Menschen, die sich bei uns in Hamburg darum kümmern, dass altes maritimes Handwerk nicht verloren geht. Jochen Gnass ist an der Elbe in Övelgönne aufgewachsen und hat sich schon früh für Taue und Tampen interessiert. Seit Jahrzehnten arbeitet er als Takler. In seiner Werkstatt auf Finkenwerder bearbeitet er unter anderem die Wanten traditionell gerigter Segelschiffe, also die Stahlseile, die später die Masten halten.
Der Spleiß ist schon bekledet und jetzt geht es darum, die Couch mit einem Kneifpinsel einzubinden. Dafür nehme ich jetzt erstmal einen Malspieger und trimm den hier zwischen den beiden Parten durch, damit ich das Ende von dem Kneifpinsel hier durchstecken kann. Das Ende ist durchgesteckt, ist ein kleiner Achtknoten drauf. Den Malspieger kann ich wieder rausziehen. Und ich fange dann an mit der Kneifpinselkeule, die ich nur eben noch von hinten greifen muss. Das Pinsel, das Hüsing hier mit großer Kraft, um die beiden Parten rumzuwickeln. Im Prinzip geht es darum, dass die beiden Drahtenden so eng zusammengepresst werden, dass sie nicht mehr verrutschen können.
Jochen Gnass in Aktion. Ein Highlight seiner beruflichen Tätigkeit war die Restaurierung der Peking. Mit einem ganzen Takler-Team hat er damals am Rigg der Viermastbark gearbeitet. Und auch sie gehörte damals zum Team Laura Lünenschloss. Heute arbeitet sie fürs Hafenmuseum, organisiert unter anderem Workshops, in denen Interessierte traditionelles maritimes Handwerk erlernen können. Spleißen, Takeln, sie selbst hat das alles während ihrer Segelturns auf Großseglern gelernt.
Zum Takeln bin ich hauptsächlich gekommen, weil mich das Handwerk an Bord so fasziniert hat. Ich habe da vielen alten Bootsleuten, denen über die Schulter gucken können, mitmachen können. Und dann habe ich schon gemerkt, wow, das macht Spaß, das liegt mir. Und das war der Einstieg, ja.
Jochen Knass und Laura Lünenschloss. Mehr von den beiden hören Sie hier im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Für heute tschüss Ihnen allen, einen wunderbaren Start in die neue Woche. Das sagt Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.